bin nicht ich gewesen. Warum lässt Gott das zu? Hat sich jemand hier noch nie diese Frage gestellt? Ich denke, wir haben das alle schon getan. Und das einfach vorauszuschicken, ganz am Anfang, oder? Ich habe nicht alle Antworten auf das Leid in der Welt. Kein Mensch hat alle Antworten auf das Leid in der Welt. Es gibt darin einfach Dinge, Geheimnisse, die wir nicht verstehen oder einordnen können. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon Antworten, die uns helfen, mit dem Leid und dem Schmerz in unserem persönlichen Leben, in der Gesellschaft und in der Welt besser umzugehen. Es gibt Hoffnung, es gibt Frieden, es gibt sogar Freude mitten im Leid. Aber dazu etwas später. Warum lässt Gott das zu? Diese Frage wurde in der Menschheitsgeschichte immer und immer und immer wieder gestellt. Und sie taucht ja meistens dann auf, wenn irgendeine Katastrophe passiert, oder? Eine Tragödie wie ein Erdbeben, Pandemien, Vulkanausbrüche und so weiter, wo Hunderte oder vielleicht sogar Tausende ihr Leben verlieren. Und das schockiert uns. Genauso wie Flugzeugabstürze, Amokläufe, Selbstmordattentate oder Familiendramen. Das schockiert uns, das wühlt uns innerlich auf. Und die ganze lange Liste schrecklicher Ereignisse, die lässt immer und immer wieder diese Frage in den Vordergrund rücken. Warum lässt Gott das zu? Besonders aktuell wird es aber dann, wenn solche Schicksalsschläge uns persönlich betreffen oder unsere Familie. Und praktisch jede Familie ist irgendwann, irgendwie einmal davon betroffen, oder? Hier ein paar Beispiele, wie sie in unserem Alltag, in unserem Leben hier in der heilen Schweiz auch immer wieder vorkommen. Ein Student legt per Fahrrad jeweils seinen Weg zur Universität zurück. Eines Tages kommt es zur Kollision mit einem Auto. Er überlebt zwar, zieht sich aber schwere Verletzungen im Rücken zu. Er lebt von da an gezwungenermaßen im Rollstuhl. Er selbst, Geschwister und Eltern sind tief erschüttert. Können wir nachvollziehen, oder? Oder eine junge Mutter, bei welcher Krebs diagnostiziert wird. Nach vielen Behandlungen, Chemotherapien und Bestrahlungen und so weiter, da kommen die Ärzte mit den Behandlungsmöglichkeiten irgendwann einfach ans Ende. Können nichts mehr tun. Sie stirbt und hinterlässt eine tief trauernde Familie. Es bleiben dann nicht nur viele Fragen offen, sondern der Alltag für den alleinerziehenden Vater wird zur täglichen, schwer zu meisternden Herausforderung. Und dann bekommt das Bild eines liebevollen Gottes sofort Risse, fängt an zu bröckeln. Und in so einer Familie mag irgendwann niemand mehr so an das althergebrachte Bild des lieben Gottes glauben. Verstehen wir, oder? Fassungslos lesen wir aber auch so Familiendramen ohne Auswirkung von außen oder Einwirkung von außen. Solche Familiendramen, die lesen wir ja auch fast täglich in den Zeitungen oder in den Medien. Wie zum Beispiel das hier. Ist nicht so weit weg passiert. Vater erschießt einjähriges Kind. Bei einem Familiendrama hat ein 33 Jahre alter Familienvater seinen eigenen Sohn getötet. Der von seiner Familie getrennt lebende Mann hat außerdem seiner Ehefrau und sich selbst in den Kopf geschossen. Geschehnisse dieser Art sind irgendwie ja noch schwerer zu verkraften, oder? Weil es nicht Schicksalsschläge von außen sind, sondern um bewusste, eigene, willentliche Entscheidungen und Taten. Wahnsinn, können wir nicht nachvollziehen, oder? Und Tatsache ist ja schon, solange in unserem Leben alles in wohlgeordneten Bahnen läuft, machen wir uns kaum Gedanken über solche Ereignisse, wenn sie uns aber dann persönlich treffen, dann erschüttert es uns bis ins tiefste Innere, existenziell. Aber nicht nur bei persönlichen Ereignissen, sondern auch wenn eine größere Katastrophe die Menschheit durchschüttelt, taucht die Frage sofort auf. Warum lässt Gott das zu? Was steht eigentlich hinter dieser Frage? Was impliziert sie? Was ist eigentlich gemeint damit? Was will sie eigentlich wirklich fragen? Als der große Tsunami 2004 um den Indischen Ozean herum über 250.000 Menschen das Leben kostete, da schrieb ein Reporter: Wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut. Und wenn er gut ist, dann ist er nicht gut. Eine Englischstudentin in der Region, die schrieb etwas Ähnliches. Sie sagte es folgendermaßen: Ich glaube nicht, dass der Gott der Christen existiert, wenn er all dieses schreckliche Leiden in der Welt zulässt. Entweder ist er allmächtig, aber nicht gut genug, um dem Bösen und dem Leiden zu wehren, oder er ist gut, aber nicht mächtig genug, um dem Bösen und dem Leiden Schluss zu machen. Logische Schlussfolgerungen, oder? Letztlich ist die Frage, warum lässt Gott das zu, also nicht einfach nur eine Existenzfrage im Sinn von, gibt es Gott überhaupt? Sondern auch die Frage, wie kann ein Gott der Liebe Böses zulassen? In der Welt oder in unserem Leben? Und dann eine Schlussfolgerung weiter natürlich, wie soll man einem solchen Gott vertrauen? Oder sich ihm sogar anvertrauen, ihm nachfolgen? Ich möchte versuchen, anhand einiger Geschichten aus der Bibel Antworten auf diese Fragen zu finden. Zum Beispiel am Leben von Hiob. Hiob, vielen bekannt. Und er wird uns gleich am Anfang des Buches Hiob in der Bibel folgendermaßen vorgestellt. Im ersten Vers, da steht: Im Land Us lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er war also rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Alles richtig gemacht, oder? Und trotzdem verliert er praktisch alles. Zuerst durch Raub und Unwetter seinen Besitz und am gleichen Tag durch einen Sturm alle seine Töchter und Söhne. Und kurz darauf auch noch seine Gesundheit. Ja, daher kommt der Begriff, eine Hiobsbotschaft überbringen. Also, der unschuldige Hiob verliert durch schwere Schicksalsschläge alles und er hat keine Ahnung, warum. Was Hiob nicht wusste, auch nicht wissen konnte, war, dass hinter den Kulissen ein Kampf um sein Vertrauen zu Gott stattfand. Satan, der Teufel, war zu Gott gekommen und hatte ihm gesagt, dass Hiob seinen Glauben aufgeben würde, wenn er statt nur Glück auch einmal Leid erfahren würde. Und Gott willigte, warum auch immer, sagt uns die Bibel nicht, Gott willigte in die Herausforderung des Teufels ein und der tat sein Schlimmstes, um Hiob zu zerstören. Hiob aber hielt trotz aller Zweifel an Gott fest, und Gott stellte später am Ende des Buches sein Leben komplett wieder her. Und in all den Fragen, die Hiob hatte während dieser Zeit, ich hätte auch sehr viele Fragen, in all seinen Fragen sagt Hiob kurz vor Schluss zu Gott: Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Hiob 42, Vers 3. Und so geht es uns im Angesicht von Leid ja auch oft, oder? Es übersteigt unseren Verstand. Hiobs Leben gibt uns aber trotzdem schon ein paar Antworten auf Leid. Leid im persönlichen Leben. Und zwar erstens, um jeden Menschen und sein Herz gibt es einen Kampf. Kann ich Gott vertrauen, auch wenn ich Erlebnisse, Leid und Schicksalsschläge in meinem Leben nicht einordnen und nicht verstehen kann? Kann ich trotzdem Gott vertrauen? Zweitens, Hiobs Geschichte zeigt uns auch, dass der Glaube an Gott inmitten von Leid nicht nur möglich ist, sondern sich am Ende sogar lohnt. Und drittens, natürlich ist Gott mächtig genug, dass er Böses abwenden kann. Und sehr oft tut er es ja auch, haben wir ganz bestimmt alle schon erlebt. Aber er ist auch so groß, dass er dem Bösen in unserem Leben sogar Sinn verleihen kann. Auch wenn wir diesen Sinn nicht oder noch nicht verstehen. Oder dann diese Geschichte von Josef. Kennen wahrscheinlich auch viele. Kapitel 37 bis 5 im 1. Mose beschreibt sein ganzes Leben. Dieser Josef, der war ein verwöhnter, arroganter, junger Bengel. Ein Schnuddergauf. Den seine Brüder hassten dafür, dass er vom Vater verwöhnt und bevorzugt wurde. In ihrer Wut wollten sie ihn eigentlich töten, warfen ihn aber dann nur in eine Grube und verkauften ihn schließlich in die Sklaverei nach Ägypten. Glaubt ihr, dass Josef zu Gott gerufen hat, ihn um Hilfe gebeten hat? Ja, logisch. Ganz bestimmt hat er das getan. Ganz bestimmt. Doch wisst ihr was? Nichts geschah. Nichts geschah. Im Gegenteil, es wurde noch schlimmer. Er fand sich schließlich zu Unrecht verurteilt, auch noch im Gefängnis. Aber inmitten von vielen unbeantworteten Fragen hielt auch Josef fest an Gott, an seinem Vertrauen zu ihm. Trotzdem. Im Leid wurde sogar sein Charakter geschult und geläutert. Schließlich wurde er dann Premierminister in Ägypten, also der zweite nach dem Pharao, nach dem König, der die ganzen Staatsgeschäfte leitete, und konnte seine Familie und das ganze Land vor dem Hungerstod retten. Hätte Gott nicht diese Jahre des Leidens zugelassen bei Josef, wäre Josef kaum in solchem Maß zu einem Retter für ein ganzes Volk und zum Anwalt der Versöhnung für seine Familie, seine Brüder geworden. Josefs Geschichte zeigt uns, dass Leid die Chance hat. Und ich sage nicht, dass das immer so ist, aber Leid hat die Chance, etwas viel Größeres in uns zu bewirken, als nur das Gute allein das könnte. Unangenehm dieser Gedanke aber war. Viele Menschen erzählen, dass erst das Leid sie in eine tiefe Phase des inneren Wachstums und der persönlichen Reife gebracht hat. Erst durch leidvolle Erfahrungen. Und manch ein Mensch erzählt sogar, dass erst das Leid ihn aus rein philosophischen Argumentieren über Gott ihn zu einem echten Suchen nach Gott gebracht hat. So ist es mir gegangen, nach meinem Autounfall. C.S. Lewis, ein Philosophieprofessor und Autor, hat es mal so formuliert. Gott flüstert durch unsere Freuden. Er spricht durch unser Gewissen. Aber er schreit in unserem Schmerz. Interessanter Gedanke, oder? Und wir werden heute in der Vertiefungszeit, nach dem Hauptteil des Gottesdienstes, werden wir ein Beispiel hören von jemandem hier, der das erlebt hat. So können wir also festhalten, wir haben zwar nicht alle Antworten auf die Fragen, warum Leid uns Menschen trifft, Aber wenn wir die Geschichten von Menschen der Bibel anschauen, können wir feststellen, dass es aus Gottes unendlich viel höherer Perspektive durchaus Antworten für das Leid gibt und dass trotz Bösem sogar Gutes daraus entstehen kann. Aber warum ist eigentlich diese Welt so aus den Fugen geraten? Warum sind wir Menschen überhaupt zu Schlechtem fähig? Wo hat das angefangen? Wo ist die Ursache davon? In den ersten Kapiteln der Bibel, da finden wir eine zentrale Geschichte zur Herkunft des Bösen und des Leids. Gott hatte die ersten Menschen in einen herrlichen, perfekten Garten, den Garten Eden, gestellt. Alles war friedlich, unglaublich schön, vollkommen, perfekt, einfach wunderbar. Und es gab nur ein einziges Gebot von Gott her: Von den Früchten dieses einen Baumes dürft ihr nicht essen. Das einzige Gebot. Eines Tages kam Satan, der Teufel, der Verführer, in der Form einer Schlange in den Garten und verführte die Menschen. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 3. Und diese Verführung war sehr geschickt und sehr präzise. Zuerst säte er Misstrauen. Misstrauen an Gott, seinem Wesen, seiner Güte, seinen Worten. Und dann sagt er ihnen, dass Gott ihnen etwas Wichtiges vorenthält und versprach ihnen, wenn sie ihm glauben würden, dann würden sie werden wie Gott. Dieser Wunsch ist noch heute in ganz vielen Menschen drin irgendwie. Ich will selber bestimmen. Ich will selber mein Gott sein. Die ersten Menschen entschieden sich also, dem Verführer zu glauben. Denn Gott hat uns eben als Menschen mit freiem Willen zur Entscheidung geschaffen und nicht als Marionetten. Wir können uns für das eine oder für das andere entscheiden. Sie entschieden sich, dem Verführer zu glauben. Sie nutzten also ihre Freiheit, um sich gegen Gott zu stellen. Sie übertraten Gottes Gebot und sündigten so zum ersten Mal. Danach war nichts mehr, wie es war, wie es einmal gewesen war. Durch ihre Schuld gerieten nicht nur sie selbst, sondern ihre Nachkommen und letztlich die ganze Menschheit, also auch wir. Und die Schöpfung selbst unter den Fluch der Sünde. Die ganze Schöpfung geriet dort aus den Fugen. Und so erleben wir sie heute, trotz aller Schönheit, die immer noch vorhanden ist, oder? Von da an gab es Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophen sowie Leid in jeglicher Form bis in die menschlichen Beziehungen hinein. Dieses Ereignis damals nennen wir den Sündenfall. So, jetzt könnten wir natürlich argumentieren, ja, aber Moment mal, warum müssen wir für etwas leiden, das andere begangen haben, die damals? Aber schauen wir doch mal unser eigenes Leben ein bisschen an. Haben wir denn immer das Richtige getan? Haben wir denn immer die richtigen Entscheidungen getroffen? Das Richtige gesagt? Das Richtige gewollt? Haben wir immer Gott ernst genommen in dem, was er sagt? Was sie damals getan haben, hat etwas mit ihrem Herz, ihrem innersten Wesen gemacht. Und dadurch als ihre Nachkommen auch mit unserem Herz, unserem innersten Wesen. Im Matthäusevangelium, da steht, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Mal ganz ehrlich, finden wir nicht all diese Dinge immer wieder auch in unseren Herzen und Gedanken? Negative Gedanken über andere, Rufmord, wo wir statt andere zu schützen, sie durch unsere Worte in Misskredit gebracht haben. Ehebruch, wo wir sexuellen Gedanken nachgegeben haben mit Menschen, die nicht unsere Ehepartner sind. Diebstahl, wo wir Menschen oder auch den Staat, bei den Steuern zum Beispiel, betrogen haben. Beleidigungen, wo wir Worte gesagt haben, die andere verletzt, statt aufgebaut haben und so weiter. Und stellen wir nicht sogar bei den Kindern fest, dass man ihnen Wut, Lüge, Egoismus, Täubeln und so weiter gar nicht erst beibringen muss? Das sind Dinge, die schon in ihnen stecken und irgendwann zum Vorschein kommen. Oder? Und stellen wir nicht auch fest, dass all diese Dinge, die da in uns sind, irgendwo dann eben Leid und Konflikte verursacht haben? Die Bibel sagt im Römerbrief Folgendes: Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Als sein Gegenüber, als sein Ebenbild hatten wir seine Herrlichkeit. Das ging verloren durch diesen Zerbruch unserer Herzen. Das heißt, dass wir alle irgendwann, irgendwie unsere Willensfreiheit, uns für das Gute zu entscheiden, für das Böse missbraucht haben. Die Bibel spricht auch über die Konsequenzen davon. Die Konsequenzen unserer Schuld. Schon den ersten Menschen sagte Gott damals in diesem Garten: Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Nicht gemein, sondern Schutz, oder? Wenn ich meinen Kindern sage, das ist giftig, solltest du nicht essen, ist das nicht gemein von mir. Und etwas später im Römerbrief: Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und Tod bedeutet auch Trennung. Trennung von Leben, Trennung vom ewigen Leben, Trennung von allem Guten und Trennung eben auch von Gott. Das sind enorm ernste Worte, oder? Und ein Urteil, das uns alle betrifft, ohne Ausnahme. So, wenn unsere Herzen also derart tief durchdrungen sind von diesem, ich nenne es mal, unheilbaren Krebsgeschwür der Sünde, dann haben wir definitiv ein Problem, oder? Denn wir können uns ja nicht selbst aus dem Sumpf herausziehen. Es braucht eine übermenschliche Dimension, um uns aus diesem Dilemma zu erlösen. Genau diese stellt uns Gott in Aussicht. Aber wie? Wie geschieht das? Wie wird dieser Fluch gebrochen? Im Johannesevangelium, da lesen wir folgende zwei Verse. Ich liebe sie. Denn Gott hat die Welt, also dich und mich, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gottes Liebe gilt also jedem, jedem, jedem Menschen. Und er bietet uns, wie damals den ersten Menschen, oder? Er bietet uns nochmals eine neue Möglichkeit an, uns für das Richtige, nämlich für ihn, zu entscheiden. Und zwar, indem wir unsere Hoffnung nicht auf uns selbst, auf unsere eigenen Ideen, Lösungswege und so weiter verlassen, sondern auf sein Angebot der Vergebung unserer Sünden. Wie wird das aber praktisch möglich? Schaut, im Leben, im Zentrum vom Leben von Jesus stand, nebst der Verkündigung der guten Nachricht vom Himmelreich und diesem liebenden himmlischen Vater, nebst all den Zeichen und Wundern, die er getan hat, im Zentrum, da steht ein einziges, riesiges, wunderbares Ereignis. Sein Tod am Kreuz. Dort starb er einen unbeschreiblich grausamen und schmerzhaften Tod. Und dort nahm Jesus das Urteil, also die Konsequenzen unserer Schuld, unserer Sünde, auf sich. Das, was eigentlich wir verdient hätten. Der Prophet Jesaja, der hat das schon 700 Jahre vorher vorausgesagt und schreibt: Doch er, Jesus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das, was wir durch all unsere noch so guten Bemühungen nicht tun konnten, tat Gott für uns. Er bezahlte stellvertretend für unsere Schuld und erwirkte damit einen ewig gültigen Freispruch für uns. Schauen, in dieser Tat von Jesus, da kommen uns zwei Dinge entgegen. Erstens, Gott ist nicht gleichgültig und nicht böse. Am Tod von Jesus können wir erkennen, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen sein muss. Gott beweist uns seine Liebe sogar, indem er uns seinen Sohn gibt. Und Jesus beweist uns seine Liebe, indem er freiwillig diesen Weg des schrecklichen Leidens und Sterbens geht. Und zweitens, wir bekommen die Chance, vom Fluch der Sünde befreit, erlöst zu werden. In der Verbindung mit Jesus kann in unseren Herzen neues Leben entstehen. Da, wo alles zerbrochen war. In anderen Worten, Jesus schuf die Voraussetzung dafür, dass die ewigen Konsequenzen der Sünde für uns aufgehoben werden können. Was heißt jetzt das für uns? Es ist wahr. Es ist und bleibt wahr. Wir wissen meistens nicht, warum Gott in einzelnen Leben Leid zulässt. Wie bei Hiob und Josef. Oder? Wir haben nicht alle Antworten, aber wir können uns trotzdem ja auch die Frage stellen, gibt es denn realistische und zugleich hoffnungsvolle Antworten auf die Gegenwart von Leid in unserer Welt? Wo wir dann Leid nicht einfach ignorieren oder schönreden und trotzdem Schmerz, Bosheit und Tod eben nicht hilflos, passiv oder zynisch gegenüberstehen. Gibt es solche Antworten? Und wir haben gesehen, die Bibel malt die Dinge ja nicht schön. Sie nennt es beim Namen. Sie beschreibt die Komplexität von Leid, dass das unverständliche anonyme Leiden, wie bei Hiob, aber auch das Leid durch die bewussten Entscheidungen in unseren Herzen, Bosheit in Kauf zu nehmen, wenn es uns momentan gerade nützt oder bequem ist. Wie bei Josef und seinen Brüdern, oder? Die Bibel zeigt uns aber auch, dass Gott weder böse noch hilflos ist. Er hat nämlich seinen eigenen Sohn zu uns geschickt, um für unsere Bosheit und unsere Sünde zu sterben und uns damit mit ihm wieder zu versöhnen. Das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung. Hoffnung, dass die Welt nicht zu Schmerz und Bosheit verdammt ist. Auch unsere Welt nicht. Und es gibt uns Trost, dass Jesus unser Leid versteht, weil er selbst unsäglich gelitten hat. Aber die Botschaft der Bibel gibt uns also mit und durch Jesus genügend Zuversicht im Angesicht von Leid. Und zwar jetzt, aber auch für die Zukunft. Denn die gute Nachricht, die bleibt nicht beim Leiden und Tod von Jesus stehen. Sie findet ihren Höhepunkt in seiner Auferstehung. Und das haben wir erst vor ein paar Wochen an Ostern gefeiert. Petrus, einer seiner Nachfolger, seiner Jünger, der beschreibt es folgendermaßen: Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und etwas weiter, vor euch, auch vor euch, vor mir, liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Etwas später dann ließ Jesus einen seiner Jünger, einen seiner Nachfolger in die Zukunft sehen, wo dieser dann fasziniert feststellte: Wow, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er, Gott selbst, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Schmerz, Leid und Tod werden irgendwann einmal ein definitives Ende finden. Sie haben nicht das letzte Wort. Das hat Gott. Die Frage, warum lässt Gott das zu, die führt uns dann aber letztlich eigentlich zu zwei weiteren Fragen, die ich euch jetzt stellen möchte. Will ich, nicht kann ich, können, tun wir, will ich trotz Leid der Güte Gottes vertrauen und mich seiner Liebe öffnen? Und die andere Frage, kann ich mir meine eigene Schuld eingestehen, nicht die Verantwortung auf andere abschieben und mich auf den Weg zu Jesus begeben, der mir Vergebung und das Wunder einer Neuschöpfung meines Herzens schenken will? Diese zwei Fragen. Die sind zentral für unser Leben, dass wir die beantworten. Wir können uns gegenüber der Liebe Gottes verschließen. Ja, können wir. Oder wir können mitten im Dickicht des Lebens, der Komplexität von Leiden sagen, ich entscheide mich trotzdem dafür, Gott und seiner wunderbaren Liebe zu mir zu vertrauen. Ich möchte beten. Danke, himmlischer Vater, dass du gut bist und dass du mächtig bist und dass du beides zu unserem Wohl, zu unserem Besten einsetzt. Danke, Jesus, dass du für unsere Schuld dein Leben gegeben hast, dich uns verschenkt hast. Und danke, Heiliger Geist, dass du das neu wieder lebendig machst in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben. Danke, dass du unser Herz neu machst, wenn wir zu Jesus kommen. Dass Heilung, Vergebung, Wiederherstellung möglich ist, durch das, was du getan hast, dass Leid nicht das letzte Wort hat. Amen. Nimm dir doch während dem nächsten Lied einfach Zeit, um über eine Antwort zu diesen zwei Fragen, lass dir noch ein bisschen, zu diesen zwei Fragen zu finden. Frag vielleicht auch Gott, wenn du nicht weiter weißt. Vielleicht steckst du in einer leidvollen Situation und verzweifelst schier daran. Rede mit Gott darüber. Du kannst mit ihm reden wie mit deinem besten Freund. Und wenn du trotzdem irgendwie dann auf dem Schlauch stehst und nicht weißt, wie umgehen damit, dann darfst du auch nach hinten gehen. Da stehen Leute bereit, die gerne mit dir beten und dich segnen.